Wettrekorder. Stimmen aus der Tiermedizin.
Andreas, wir machen heute mal ein bisschen was anders. Es gibt keine Rationale dafür, sondern einfach, weil wir es mal ein bisschen anders machen wollten. Wir sind auf einer Hunderunde mit allerdings nur einem Hund, mit Pebbles. Du und ich gehen hier am Köln in der Nähe des Rheines spazieren. Man hört ein bisschen die Autos, der Rheinuferstraße, Menschen, die vorbei joggen. Und das alles nur als Erklärung fürs Setting. Eigentlich will ich dir was ganz anderes erzählen.
Erzähl.
Ich hatte nämlich eine super spannende Aufnahme. Du warst ja nicht da, du hattest ja wieder mal was Besseres zu tun. Du warst in München an der Ludwigs-Maximilians-Universität.
Ich war in der Kleintierklinik, war bei Dr. Katrin Busch und dem Team der Gastroenterologie. Und das war auf jeden Fall ein extrem spannender Tag.
Ja.
Morgens los um 5, abends um 21 Uhr zurück. Und wer die Frau Dr. Busch kennt, weiß auf jeden Fall, wie sehr sie für ihr Fachgebiet brennt. Und wer das nachlesen möchte, der schaut einfach in die Ausgabe Katzenmedizin Nummer 28. Mhm. Da habe ich versucht, in einer Reportage diesen Tag zusammenzufassen.
Klingt auch sehr spannend, kann man dann ja nachlesen. Was ich gemacht habe, das hört man jetzt. Ich habe mich nämlich unterhalten mit auch jemandem von der LMU, einem der führenden Dermatologen, die wir in Deutschland haben. Und wir haben in Folge 7, das schon mal ein bisschen angeteasert, Ariane Neuber-Watts, die ich besucht habe in Königswinter.
Richtig.
Kennt ihn auch und es ist...
Na ganz kurz mal.
Ja.
Jeder kennt ihn. Also es ist so, dass jeder, der irgendwie mal das Wort Veterinärdermatologie in den Mund genommen hat, kennt den Professor Dr. Ralf Müller.
Jetzt haben wir den Namen endlich gedroppt hier.
Ja.
Riesengeheimnis.
Und es ist nicht nur so, dass den in Deutschland jeder kennt, ist wirklich weltweit einer der wichtigsten Dermatologen in der Veterinärmedizin, hat an der LMU studiert, ist dann nach Kalifornien nach Davis gegangen, um sich da mit dem Thema Dermatologie auseinanderzusetzen, war in Australien und leitet jetzt die Abteilung Dermatologie an der Kleintierklinik der LMU.
Und mit ihm habe ich gequatscht und gar nicht so unlange, um es mal zu sagen. Und wir haben für euch die, wie ich finde, spannendsten Ausschnitte aus dem Gespräch zusammengeschnitten. Es geht heute wieder, wie in Folge 7, um Allergien, wo er als Dermatologe ein absoluter Experte ist. Genauso wie Ariane Neuber-Watts, die wir in der letzten Folge hatten, die übrigens bei ihm eine Assistenz gemacht hat und bei ihm die Dermatologie auch noch mal quasi kennenlernen durfte damals. Und das Spannende ist, und damit haben wir angefangen im Gespräch, ich wollte erstmal von ihm wissen, gibt es eigentlich eine Zahlen zur Prävalenz von dermatologischen Erkrankungen, allergisch bedingten dermatologischen Erkrankungen bei Hund und Katze? Und dann sagt er, das ist sehr, sehr schwierig, da saubere Statistiken zu finden. Aber er hat mir ein paar interessante Fakten gesagt, wie sich die Fälle, die in der Verbindung mit der Haut sind, in den letzten Jahren in der Praxis geändert haben.
Und wenn man die Hautfälle anschaut, dann hat sich über die letzten 35 Jahre meiner Karriere tatsächlich das Bild gewandelt. Früher war das ein buntes Potpourri von Infektionen mit Bakterien, mit Pilzen, von Allergien, von Immunkrankheiten, von Hautkrebs, natürlich beim Tier genauso wie beim Menschen. Das hat sich dahingegen gewandelt, dass die Mehrzahl der Hautpatienten heute tatsächlich allergische Patienten sind.
Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen sauer,
wieso,
dass ich an diesem Termin nicht dabei sein könnte, weil ja, ich wäre gern dabei gewesen. Also so ich bei dem Gespräch und naja, freue mich natürlich jetzt auf den Podcast.
Ich habe mal einen Professor für Dermato-Onkologie kennengelernt, der heute aber gar nicht mehr als Mediziner in der Klinik arbeitet, sondern Kommunikationstrainings für MedizinerInnen gibt. Professor Matthias Volkenand, ganz, ganz spannende Persönlichkeit, hat auch Theologie studiert. Naja, und der erzählt in seinen wunderbaren Vorträgen immer eine Anekdote aus seiner eigenen Ausbildung. Und er sagte, er hat damals in der Dermatologie, in der Ausbildung einen Chefarzt gehabt und der hat immer gesagt, baden kann nicht schaden. Ja. Und dann waren sie auf Visite bei einer Patientin. So erzählt er das dann anekdotisch. Und dann sagte der Chef eben, ja, was ist hier zu tun? Und dann sagte er, da habe ich meinen ganzen Mut zusammengesammelt und habe gesagt, baden kann nicht schaden. Und der Chef war glücklich. Und dieses Baden kann nicht schaden, das hat sich bei mir so festgesetzt. Und ich muss natürlich Professor Ralf Müller darauf ansprechen und fragen, wie ist das jetzt bei Hund und Katze mit der ganzen Baden kann nicht schaden Geschichte? Und das hat er mir geantwortet.
Hautbarriere stärken, ob das jetzt mit Sprays ist, mit Mousse, mit Shampoos, da gibt's viele verschiedene Möglichkeiten mittlerweile, ist immer noch für geringgradig betroffene Allergiker absolut die Nummer eins, die ich jedem empfehlen würde. Baden kann nicht schaden. Das ist in der Tiermedizin genauso richtig wie in der Humanmedizin.
Ich muss gestehen, dass sich mein Hund gestern auf der Hunderunde gewälzt hat. Und zwar ordentlich. Und ich leider kein spezielles Hundeschampoo genommen habe. Ich oute mich jetzt.
Ja.
Das werde ich auf jeden Fall ändern.
Ich mache noch einen kleinen Zusatz. Ich selber bin Allergiker. Mich juckt diese Saison kräftig in der Nase, muss ich sagen. Und das habe ich ja in der Folge 7 auch schon gesagt. Eine unserer Hündinnen ist auch eine Allergikerin, ein Allergikerhund. Und es ist wirklich ein Gamechanger, wenn du nach einem Tag im Park mit Wälzen auf der Wiese und allem die badest, wie entspannt die Nacht sein kann.
Ja.
Bei unserem Hund reicht das nicht in der Saison, sondern wir eskalieren in Anführungsstrichen, die kriegen dann eine medikamentöse Therapie und darüber habe ich mit Ralf Müller auch gesprochen, was da alles möglich ist.
Monoklonale Antikörper, die natürlich wirklich Hightech sind oder aber auch Sachen wie Calcineurinhemmer oder Januskinasehemmer, Tabletten, die aber auch das Immunsystem ganz gewaltig unter ihre Fuchtel nehmen. Da ist also dann tatsächlich eine gewisse Immunsuppression nötig, nicht zu umgehen und sinnvoll.
Ich bin sehr gespannt, wie sich denn diese speziellen pharmazeutischen Produkte entwickeln, beziehungsweise was es denn für Studien gibt in ein paar Jahren.
Das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil über Studien habe ich mit ihm gesprochen. Und das ist eine total große Herausforderung. Wenn es darum geht, die Ursachen für Allergien rauszufinden, dann hättest du ja am liebsten Kohorten, die du streng definieren kannst und dann beobachten kannst, damit du eine ordentliche Studie aufsetzen kannst. Wenn wir das bei Tieren machen wollten, würde das aber bedeuten, dass wir die Welpen quasi von der Zucht, von Tag 1 der Geburt begleiten müssen, dann in die unterschiedlichen Kontexte, wo sie zu Besitzenden kommen, begleiten müssen. Wir müssen schauen, wie wachsen die auf, was die Umwelt angeht, was kriegen die für Futter und. Und das ist wahnsinnig komplex. Das wird auch nicht finanziert. Ne? Also weil da steckt ja jetzt erstmal in dieser Komplexität kein konkretes Produkt hinter, was jetzt in eine Richtung geht. Und das fand ich ganz spannend, wenn wir es auf die Humanmedizin beziehen, und das hat Ralf Müller immer wieder so einen Bogen geschlagen, dann gibt es da auch ein ethisches Problem.
Da ist natürlich auch ein großes ethisches Problem, weil man kann natürlich nicht einfach viele Babys, die gesund sind, irgendwelchen Maßnahmen unterwerfen, um zu sehen, ob sie 10 Jahre später dann weniger Allergien haben als die Babys, die diese Maßnahmen nicht erfahren haben.
Erinnerst du dich noch an Ausgabe 7 mit Doktorin Watts?
Klar, hä? Was soll die Frage?
Was war denn der Wunsch von Ariane Neuber-Watts auf der Zielgeraden der letzten Folge?
Es waren ja mehrere Wünsche, aber einer war auf jeden Fall, dass die Katze als Patient mehr Aufmerksamkeit geschuldet werden sollte.
Und darüber habe ich mit Professor Müller gesprochen und er hat halt auch einen guten Einblick in das, was es an Forschung gibt und hat mich mitgenommen in das, worauf sich nicht nur, aber auch Ariane Neuber-Watts dann in Zukunft freuen darf.
Viele der Dinge, die wir beim Hund haben, die werden auch allmählich bei der Katze möglich werden. Zum Beispiel die Allergenimmuntherapie, bei der wir desensibilisieren. Da gibt es um die Ecke sozusagen viele Neuerungen, die nächsten 1-2 Jahre sicher kommen werden, maximal 3. Ja. Und die kann man bei der Katze genauso hernehmen wie beim Hund. Also da stehen Sachen direkt vor der Tür, wenn man so will. Bei monoklonalen Antikörpern und bei Januskinasehemmern weiß ich, dass viele Leute in der Forschung dran sind, Ich weiß aber auch, dass sich das wesentlich schwieriger gestaltet als beim Hund oder beim Menschen. Und da dann zeitliche Räume zu spezifizieren, wann was rauskommt, ist deswegen schwierig, weil A, das natürlich erstmal zugelassen werden muss. Und da ist unsere Europäische Medical Agency genauso bürokratisch wie in Deutschland die Behörden. Und das dauert Zeit und kostet Geld, weil B, auch die Technologie, wie solche Dinge entwickelt werden, sich rapide weiterentwickelt. Früher haben wir nur als Beispiel, wenn wir Gene untersucht haben, da hat es Monate bis Jahre gedauert, bis man dann irgendeine Sequenz entschlüsselt hat. Heute macht man das in Stunden. Und es gibt Automatismen, Maschinen, die sowas machen, ja. Und es gibt natürlich auch mittlerweile sehr viel Hilfe bei der Entwicklung neuer Medikamente, Technologien, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen, die aber faszinierend sind und die das Ganze beschleunigen. Von dem her ist eine Vorhersage ist schwierig, aber es wird an vielem gearbeitet und ich bin mir sicher, dass das die nächsten Jahre auch kommen wird.
Desensibilisierung hast du schon mal gehört, ne?
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja am eigenen Leibe schon mehrfach.
Ich habe schon mal eine gemacht, die dann abgebrochen ist, auch schon 100 Jahre her. Aber nach dem, was Ralf Müller erzählt hat, werde ich auch noch mal eine angehen, auch wenn ich kein Hund und keine Katze bin. Aber die allergenspezifischen Immuntherapien finde ich super spannend. Und deshalb haben wir uns im Laufe des Interviews da noch ein bisschen dezidierter drüber unterhalten.
Ganz kurz auch noch mal dazu, lass uns da noch mal eine extra Folge machen, nur zu diesem Thema.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja 1911 oder 12 die erste Desensibilisierung beim Menschen erlebt, indem man einfach Pollen und Staubmilben verrieben hat, aufgelöst hat und gespritzt hat, ja, ganz vereinfacht gesagt. Und da hat sich dann über 90 Jahre oder eigentlich 100 Jahre nicht viel geändert. Man muss jetzt wissen, wenn man allergisch gegen was ist, sagen wir mal gegen einen Birkenpollen, dann ist der Birkenpollen jetzt mal vergrößert gesagt, so wie jetzt meine Gestalt. Dann bin ich aber nicht allergisch gegen den ganzen Ralf Müller, sondern meinetwegen gegen den linken Daumen und meine Nase. Da binden dann diese Antikörper hin, die quasi das ganze Geschehen am Laufen halten. Jetzt gibt's mittlerweile sogenannte rekombinante Allergene, wo man dann nur noch den Daumen oder die Nase multipliziert. Das kann man gar nicht am Pollen absägen sozusagen, das ist zu klein, sondern da muss man dann die Sequenz dieser Eiweiße rausfinden. Das haben wir mittlerweile, wir haben die Sequenzen der meisten Allergene mittlerweile raus und die müssen dann von Bakterien produziert werden, in Reinform sozusagen. Und diese Reinform der Allergene, da gibt es in Japan mittlerweile sogar schon ein Medikament auf dem Markt über Staubmilben, Desensibilisierung, ja. Und das wird bei Hund und Katze schon angewendet. Und es funktioniert deutlich besser als die normalen Extrakte, bei denen man die gesamte Staubmilbe quasi zerreibt und injiziert. Und das ist nur noch eine Frage von relativ kurzer Zeit, bis wir das hier auch haben. Das ist eine Frage der Registrierung und sonst nichts. Das gibt's schon, das wird schon produziert. Das wird in anderen Ländern eben auch schon hergenommen, ist dort zugelassen, funktioniert besser und schneller als die Desensibilisierung, die wir jetzt haben. Und der zweite große Motor sozusagen dieser Desensibilisierung ist, man muss ja diese Eiweiße in der Lösung irgendwie stabil halten mit bestimmten Adjuvantien. Und da hat man früher immer Aluminium genommen und Aluminium ist leicht zu tun und das wird seit Jahrzehnten hergenommen, hat aber auch viele große Nachteile und ist eigentlich bei Menschen meines Wissens seit einigen Jahren sogar verboten in Europa. Das heißt, es werden jetzt andere Adjuvantien gesucht und da sind auch schon einige gefunden worden. Das sind so Spezialformen von Zuckern, wenn man so will. Und diese Spezialformen, die kann man quasi mit dem Allergen, dem rekombinanten Allergen, also diesem künstlich produzierten kleinen Protein, mischen und die Erfolgsquote steigt da dann auch deutlich an von dieser Desensibilisierung. Auch diese Dinge sind schon auf dem Markt, diese Dinge sind in manchen Ländern schon zugelassen. Die Forschung ist eigentlich so weit, dass man sagen kann, let's go. Das Einzige, was fehlt, ist, dass wir es hier kriegen. Und das steht auch, ist meines Erachtens auch um die Ecke. Also das wird nicht mehr sehr lange dauern.
Ich fand das super gerade. Ralf Müller sagt, dann bin ich aber nicht allergisch gegen den ganzen Ralf Müller, sondern meinetwegen gegen den linken Daumen und meine Nase. Ich habe kurz überlegt, ob wir mal eine Folge mit seinem Team machen, ob es da Menschen gibt, die gegen definierte Teile von Ralf Müller oder gegen den ganzen Ralf Müller allergisch sind. Aber ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Wir wollen ja bei Wettrekorder gucken wir auch immer so ein bisschen über den Tellerrand. Und das habe ich... Du hast es eingangs gesagt, Ralf Müller ist international ausgebildet und kennt sich bestens aus. Und deshalb wollte ich von ihm natürlich wissen, wo sieht er Europa, wo sieht er Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern?
Wir haben uns sicher verglichen mit vor 30 Jahren enorm verbessert. Ich bin vor 35 Jahren nach den Staaten gegangen, um dort Dermatologie zu lernen, weil es in Deutschland niemanden gab, der mir was beigebracht hätte, was vergleichbar gewesen wäre. Habe dort unwahrscheinlich viel gelernt und bin die nächsten 10 Jahre, ich war auch 10 Jahre in Australien, eigentlich immer zu den Fortbildungen und Kongressen nach Amerika geflogen, weil that's where the action was. Da ist es passiert. Ja. Mittlerweile, die letzten 20 Jahre, haben wir in Europa sehr viel gearbeitet. Wir haben in fast jedem europäischen Land mittlerweile Fachtierarztausbildungen für die Dermatologie, die international anerkannt sind. Wir haben Kongresse, die von Amerikanern besucht werden, weil sie sagen, die sind eigentlich noch besser als unsere. Also von der Forschung her sind wir da schon auch sehr, sehr weit. Da haben auch andere Länder aufgeholt, also Japan und Europa brauchen sich nicht mehr zu verstecken vor den Amerikanern. Das muss man wirklich so sagen. Da sind wir schon auf Augenhöhe sozusagen. Es gibt natürlich in jedem Land andere Spitzenforscher, die andere Schwerpunkte haben. Und deswegen gibt es sicher Sachen, die in den Staaten im Moment weiter sind als in Deutschland. Und dann gibt es Sachen, die bei uns in Deutschland weiter sind als in den Staaten, weil halt die Leute, die Forschung, oder in der Schweiz, weil die Leute, die Forschung betreiben, einfach diesen Schwerpunkt haben und den anderen da einfach ein bisschen vorneweg sind. Ja. Aber wir sind sehr nah beieinander.
Dass Deutschland ordentlich aufholt, empfinde ich auch so tatsächlich und möchte an diesem Moment auf jeden Fall nochmal auf die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Veterinärdermatologie hinweisen, die vom 12. bis zum 14. Juni in Düsseldorf stattfindet. Da ist auf jeden Fall auch die Crème de la Crème der deutschen DermatologInnen. Nur Professor Müller ist dieses Jahr nicht dabei.
Umso besser, dass wir ihn schon interviewt haben und man hier alles hören kann. Das Gespräch mit ihm ist echt total komplex geworden und wir haben dann mal so auf die Allergien ganz grundsätzlich geschaut. Warum haben wir so viele Allergien, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren? Und ich fand das total spannend. Da hat er mich mitgenommen auf so einen kleinen Exkurs.
Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es kaum allergische Patienten in der Humanmedizin. Das war eine seltene Krankheit. Heute hat jedes dritte Baby allergische Hautsymptomatik. Jedes dritte. So schnell kann man gar nicht sich fortpflanzen, dass das genetisch sein könnte. Das ist ausschließlich die Umwelt. Und da kommt eben, wie gesagt, die Ernährung rein, dann kommt die Hygiene rein. Früher sind die Kinder draußen rumgelaufen, haben sich den Dreck in den Mund gesteckt, haben Äpfel vom Baum geklaut und wenn der halb vermodert war, war das halt auch okay. Sind an Masern gestorben, muss man auch fairerweise sagen, ja, Kinderlähmung etc. 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 Und heute wird geimpft, jeden Tag geduscht, einmal im Jahr zum Arzt gegangen. Die Kinder sind nicht mehr in großen Gruppen, wo dann 5 Kinder um den Abendtisch sitzen und eins der Kinder rotzt immer. Und damit werden die Viren und Bakterien weitergegeben. Das Immunsystem ist dauernd am Arbeiten. Heute sind viel Einzelkinder da oder vielleicht 2 Kinder zu Hause. Damit ist der Infektionsdruck in der engeren Umgebung nicht mehr so da. Damit ist unser Immunsystem nicht mehr so gut. Und wenn ein Immunsystem nichts zu tun hat, dann sucht es sich Aktivität. Das Immunsystem sagt sich, wenn ich nichts zu tun habe, dann schaue ich mal, ob ich nicht auf Staubmilben reagiere. Wäre ja auch mal ganz nett. Ja? Und dann hat man halt die Allergie. Das heißt, diese ganzen Änderungen in unserer Lebensführung, Ernährung, Hygiene, medizinische Versorgung, antibiotische Versorgung, fast jedes Kind hat in den ersten 2-3 Jahren mehrere Antibiotikagaben hinter sich, wegen Ohrentzündung, wegen Lungenentzündung, was auch immer. Das gab's ja früher alles gar nicht. Das heißt, wir haben eine ganz andere Umgebung und alle diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, sind Risikofaktoren für Allergien. Und einige mehr natürlich.
Und das fand ich total spannend, weil ich habe ihn dann natürlich gefragt, in welcher Verantwortung sieht er denn ZüchterInnen?
Ja. Ne,
was die Genetik angeht der Hunde, gerade bei Rassenhunden und so. Und auch da habe ich natürlich wieder eine Menge lernen können.
Die Genetik ist bei allen Rassehunden natürlich sehr eng. Aber die Genetik ist nicht unser Problem. Also nicht nur unser Problem, sagen wir mal so. Und wir können nicht sagen, ja gut, Hütehunde sieht der Herr Müller selten, dann kaufen wir uns einen Border Collie. Weil der Border Collie wird dann bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer genauso allergisch wie der Westfalen White Terrier. Einer der Gründe, warum der nicht allergisch wird, ist, der ist jeden Tag draußen, hat eine Aufgabe, ist psychisch vollkommen ausgelastet, ist glücklich mit dem, was er tut, hat einen Besitzer, der die ganze Zeit da ist, hat einen Haufen frische Luft, hat Bewegung, tut das, was er die letzten 400 Jahre tun konnte. Es gibt eine wunderschöne Studie aus Finnland mit vielen tausend Hunden. Einer der prädisponierenden Faktoren für Allergie ist, wenn der Hund viel drin ist. Und wenn er viel draußen ist, hat er eine geringere Chance, allergisch zu werden. Ja? Das heißt, wir müssen eigentlich die Bedürfnisse des Hundes wieder mehr berücksichtigen, so wie sie ursprünglich sind. Der braucht Bewegung, der braucht Frischluft, der braucht eine Aufgabe. So wie wir auch. Unser Lebensstil beeinflusst natürlich unsere Psyche, genauso wie unsere Physis. Und das ist bei Hund und Katze genau das Gleiche. In dem Moment, wo diese Tiere ihr normales Leben leben, ist die Gesundheit deutlich stabiler. Wenn Sie eine Katze haben, die irgendwo auf dem Bauernhof lebt, Mäuse fängt, den ganzen Tag in der Gegend umeinander geht, die hat auch ihre Gesundheitsprobleme, aber Allergie ist in der Regel nicht so groß dabei. Allergiker sind die, die in Schwabing im 5. Stock in einer Einzimmerwohnung leben. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht, aber es ist nicht nur die Genetik, da ist sehr, sehr viel Umwelt und wir wissen eben nur manche Dinge von der Umwelt. Wir wissen beim Hund, dass viel Bewegung gut ist, dass Frischluft gut ist. Wenn die viel im Wald spazieren gehen, haben sie weniger Allergiechancen, als wenn sie in der Stadt groß werden, die Hunde. Diese Dinge wissen wir. Aber was genau wir füttern sollten, was genau wir mit den Hunden in der Freizeit machen sollten, da wissen wir noch sehr wenig. Ja. Und das ist in der Humanmedizin ja auch nicht so viel besser. Wir wissen, dass Kinder aus Scheidungsfamilien schneller allergisch werden als Kinder, die in einer intakten Umgebung groß werden. Wir wissen, dass Kinder auf dem Bauernhof weniger schnell allergisch werden, insbesondere wenn der Bauernhof vielleicht noch Tiere hat, als Kinder in der Stadtmitte. Ja. Aber das sind nur ein paar von vielen, vielen möglichen Faktoren.
Puh. Ja, das habe ich auch gedacht. Mir hat echt die Birne geraucht.
Ja, das glaube ich.
Und
also, ja, aber es ist total spannend auch.
Total spannend, ne? Total spannend. Zeigt natürlich auch, wie herausfordernd auch eine Therapie, also wo man überall ansetzen muss. Ne? Ich habe auch, tatsächlich denke ich jetzt als Hundebesitzer viel darüber nach, wie gerecht werde ich meinen Hunden. Ja. Sind jetzt keine Hütehunde im klassischen Sinne, aber und welche Rolle spielt das? So, also finde ich, einfach mal drüber zu reflektieren und nachzudenken, finde ich einfach eine total spannenden Gedanken.
Das ist übrigens, ganz kurz für den Hintergrund, das war die Linie 16,
ja,
die Kölner Südstadt mit den südlichen Stadtteilen Rodenkirchen, Weiß und Sürth verbindet.
Und mit der Linie 16 kommt man ganz schön weit weg, allerdings nicht, Wahnsinnsüberleitung, nach Amerika. Aber dahin hatte es Ralf Müller verschlagen. Ich wollte nämlich wissen, wie er eigentlich auf die Dermatologie oder zur Dermatologie gekommen ist.
Ich bin nach Amerika gegangen, um Chirurg zu werden und habe mich dann per Zufall quasi in die Dermatologie verirrt, weil es ist eine faszinierende Fachrichtung, bei der man viele verschiedene Sachen, Chirurgie, innere Medizin, Endokrinologie, alle quasi da hat. Es ist viel Detektivarbeit und es ist viel Kommunikation. Und das ist einer der Gründe, warum Dermatologen nicht arbeitslos werden werden. Als die ersten Calcineurinhemmer auf den Markt kamen, hat jeder zu mir gesagt, jetzt brauchen wir euch nicht mehr, jetzt haben wir gute Medikamente. War nicht so. Dann kamen die Jagdhemmer, hat es auch geheißen, jetzt haben wir endlich ein gutes Medikament, ohne dass man groß erklären muss, jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Dann kamen die monoklonalen Antikörper, jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Das Problem ist, man muss diese Sachen auch gut kommunizieren und die Zeit haben viele Praktiker gar nicht. Wir verwenden für einen Erstbesuch bei uns eine Stunde, nur um mit dem Besitzer zu reden. Das kann man in einer normalen Praxis gar nicht machen. Deswegen sind wir auch etwas teurer, müssen wir auch sein. Es sind ja 4 Besuche quasi in einem. Und das ist in der Humanmedizin nicht anders. Der durchschnittliche Dermatologe verbringt 3 Minuten mit einem Patienten. Mir hat ein Dermatologieprofessor aus Bonn, von dem ich extrem Respekt habe, gesagt, unter 45 Minuten kann man eigentlich einen Erstbesuch in der Dermatologie gar nicht machen. Einer der Gründe, warum nicht jeder Patient mit jedem Dermatologen so zufrieden sein kann, ja, diese Zahlen. Aber es braucht Zeit und es braucht Kommunikation. Und das ist eine Herausforderung, die macht auch Spaß, wenn man dann sieht, dass es funktioniert. Wenn man jemanden, der bei 13 Tierärzten war und es hat halt alles nicht funktioniert, weil eben die Message, die viele Tierärzte schon korrekt rüberbringen wollen, einfach nicht ankam aus verschiedenen Gründen. Wenn man sieht, dass das dann ankommt und dass es dem Hund besser geht, dass der Besitzer zufrieden ist, das ist schon eine tolle Motivation.
Ich fand das so spannend und habe dann nochmal nachgedacht, auch über die Humanmedizin, wo wir bei den gesetzlich versicherten Patienten, Patientinnen natürlich diese Slots haben durch das, was über die Abrechnungsziffer abgerechnet werden kann. Und das, was er gerade gesagt hat, was dann der Kollege in der Humanmedizin aus Bonn ja quasi auch bestätigt, dass das gar nicht abbildet. Also wenn eine Hautärztin eigentlich 45 Minuten für einen seriösen Ersttermin braucht, ja. Ich gucke jetzt ganz anders da drauf.
Ja, genau. Das hat ja auch die Frau Dr. Wurz auch schon gesagt. Ja. Da habe ich gesagt, das ist einfach eine Detektivarbeit. Und dann musst du einfach erstmal den ganzen Fall einmal durchscannen. Und
absolut.
Das dauert seine Zeit.
Natürlich habe ich ein Thema mit ihm auch besprochen, was mich immer wieder im Kontext, wenn ich erzähle, wir machen den Wettrekorder, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde. Ja, ist das denn nicht alles übertrieben, was man mit den Tieren heutzutage alles macht? Und ich muss sagen, die Punkte, die er dann sagte, damit habe ich nicht gerechnet. Aber hören wir einfach mal rein.
Tierhalter im Allgemeinen, Katzen- und Hundehalter im Speziellen, sind deutlich weniger krank als nicht tierhaltende Leute. Das wissen viele nicht, aber das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, volkswirtschaftlich bringen die Hunde und Katzen tatsächlich den Besitzern sehr viel Gesundheit und den Arbeitgebern sehr viele Tage, die sie nicht fehlen. Das ist das Erste. Das Zweite ist psychologisch. Früher war es so, dass die meisten Familien Großfamilien waren. Das heißt, man hat den Opa und die Oma im selben Ort gehabt oder beide Opas und Omas. Die Eltern waren da, die Kinder waren da, die Cousinen waren da, die Tanten und Onkels waren da. Man hatte ein soziales Netz. Und wenn man irgendwas gebraucht hat, hat irgendeiner aus diesen 30, 40 Leuten, die man in seinem ganzen Leben gekannt hat, irgendwie in die Bresche springen können. Leute mit Tieren sind glücklicher, als wenn sie allein da sind und nur Fernsehen schauen. Und wenn sie dann entscheiden, dass sie für dieses Tier Geld ausgeben, das deutlich weniger ist, als was der Nachbar vielleicht für seinen BMW 735 CSI ausgegeben hat, dann finde ich das in ihre eigene psychische und physische Gesundheit ein wunderbares Investment. Die Leute sind gesünder und glücklicher als ohne Tiere. Das kann man Leuten schlecht erklären, die noch nie Tiere gehabt haben, weil wie wollen sie jemand etwas erklären, was der überhaupt nicht verstehen kann? Aber das ist, glaube ich, die große Klammer um alle Tierhalter, dass das Leben voller und schöner ist mit Tieren und dass es nicht so einsam ist, wenn man dann älter wird und tatsächlich niemand mehr hat. Das heißt, ich sehe mich nicht nur als volkswirtschaftlich sinnvolle Ergänzung unseres Sozialwesens und nicht nur als Tierarzt, ich sehe mich auch als Sozialarbeiter.
Wenn man sich Zeit nimmt mit den Patienten, dann kriegt man natürlich auch viel mit. Und das ist natürlich auch das Thema Stress in dieser Hund- oder Tier-Mensch-Beziehung auch ein unheimliches Grund ist.
Ja.
Ja, kann man sich gut vorstellen, dass so ein behandelnder Tierarzt, Tierärztin halt auch extrem viel mitbekommt.
Ja. Übrigens, fällt mir dann gerade ein, während wir drüber sprechen. Ich meine, erstens gehen wir auch auf eine Hunderunde, gehen dabei durchs schöne Wetter und bewegen uns, tun also was ein bisschen was für unsere physische Gesundheit. Aber was mir dann noch einfällt im Kontext der Tierärzte, denn ich glaube, das ist auch ein Grund, und das haben wir ja in Folge 3 besprochen, für den Druck, den die Tierärztinnen haben, weil die eben mehr sind als nur diejenigen, die jetzt nach der Gesundheit von diesem Tier gucken, sondern da ist so ein Überbau. Den spüren die, da ist ein Erwartungsdruck und. Darüber haben wir ja gesprochen, aber das wird so in dieser Aussage, finde ich, nochmal wunderbar klar.
Genau, und dann musst du auch noch als Tierarzt das alles abbilden und dann die Leute noch daran erinnern, dass sie bezahlen müssen. Also das ist doch eigentlich fast gar nicht zu leisten.
Also, Respekt geht raus an alle TierärztInnen da draußen. Liebe geht raus an alle Tierbesitzenden da draußen. Und wir sind durch mit dieser Folge Wettrekorder. Diesmal vom Kölner Rheinufer mit Motorrädern, die Rheinuferstraße langfahren. Mit Straßenbahnen, die nach Bonn fahren. Den Rhein haben wir jetzt gar nicht gehört. Aber Andreas, hören wir noch
mal. Den Rhein hören.
Ja, ich dachte so Schiffe oder so.
Ah, da gehen wir jetzt noch mal hin. Man muss dazu sagen, als kleine Ergänzung, wir sind im Kölner Rheinau-Hafen. Das ist ein recht frisches Viertel, ungefähr 15 Jahre alt.
Ja.
Die Mieten sind nicht so richtig billig.
Das ist ein Euphemismus, glaube ich, nennt man das.
Ja. Genau. Aber es ist schön zum Spazierengehen und der Hund freut sich auf jeden Fall auch.
Keine Hundefreilaufzone, das muss da zugesagt werden. Aber naja, man nimmt, was man kriegt.
Sehr gut.
Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Andreas, in Kürze nochmal Katzenmedizin. Da kann ich das nachlesen. Wo kann ich spannende Sachen über Ralf Müller nachlesen?
Ich muss mal ganz kurz über Ralf Müller. Das könnt ihr in der Ausgabe Hunderunden Nummer 40 lesen. Und dann gibt's das natürlich auch online auf Just for Vets. Jetzt wird's ein bisschen lauter. Aber wir schreiben alles in die Shownotes. Das wäre mein Vorschlag.
Alles klar. Prima.
Und dann könnt ihr ordentlich klicken.
Wunderbar. Bis
Ausgabe.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.